So, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und am Anfang präsentiere ich am Anfang einer Predigt immer einen Leckerbissen. Und dieses Mal präsentiere ich meine Tochter, die heute hier ist. Schön, dass du da bist, Safia. Cringe. Aber meine anderen Kinder durftet ihr schon kennenlernen. Und sie besucht uns dieses Wochenende und ist zum ersten Mal hier, von daher eine große Freude. Und mit meinen Kindern ist eigentlich unter anderem der Grund, warum wir hier gelandet sind. Weil wir haben unsere Kinder, wie auf der Anweisung beschrieben, jeden Tag gefüttert, haben sie gesund gepflegt und dann sind sie groß geworden. Und wenn sie groß werden, dann werden sie eigenständig und verlassen das Haus. Und vor 3-4 Jahren war das dann so, dass die Frage kam, was machst du nach der Schule? Diese Frage, die jeder von uns über sich hat ergehen lassen, was machst du denn, wenn du mal groß bist, musste dann beantwortet werden oder in einem ersten Schritt beantwortet werden. Und eben vor jetzt dann letztes Jahr sind sie gegangen, was uns die Möglichkeit gegeben hat, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und wie unsere Navigation uns dann geführt hat, sind wir hier gelandet. Aber ich habe mich reingefuchst in meine Kinder, ihnen versuchen zu helfen, ihren Platz im Leben zu finden. Was sollen sie denn machen nach der Schule? Weil früher war das relativ einfach. Wir waren gestern wandern in der Schweiz in Egg und da war so ein Schild, wo man auf Egg geschaut hat und dann stand da, wer da 1850 gewohnt hat und was die gemacht haben. Der eine war Schneider, der andere war Müller, der dritte war Zimmermann und der vierte war Wagner. Dann habe ich gedacht, ich glaube, ich wusste, wie die denn heißen. Wahrscheinlich Elias Wagner und Klaus Zimmermann und so weiter. Und 1850 war dann die Frage, was willst du denn machen, wenn du groß bist, hinfällig, weil du machst, was dein Name sagt. Die Zimmermänner wurden Zimmermann, die Wagner haben Wagen beschlagen. Ich weiß nicht, was die Waldbüßer gemacht haben. Seid ihr früher in den Wald gegangen, habt gebüßt oder gibt's da was in der Schweiz, von dem ich nicht Bescheid weiß? I don't know. Aber früher war das Leben einfach und die Wege eher vorgezeichnet. Heutzutage haben wir eine sehr offene Welt. Wir haben Informationskultur, wir können alles Mögliche machen, wenn wir dann nicht mehr jung sind und unseren eigenen Weg beschreiben müssen. Das ist aber auch schwierig, weil woher weiß ich denn, was richtig ist? Woher weiß ich denn, was überhaupt möglich ist? Und so habe ich meinen Kindern versucht zu helfen. Ich habe Vorschläge gemacht, was sie studieren könnten oder was ihr nächster Schritt sein könnte. Mein Sohn hat direkt drauf gehört und es war passend für ihn. Nicht, dass ich da einen Plan hatte, aber ich will mich beteiligen, weil ich bin ja auch im Personalwesen unterwegs gewesen. Und mit meiner Tochter hatten wir einen längeren Dialog und sie hat was sehr Gutes für sich gewählt. Das war toll. Dieses Ding bringt mich auch dazu, immer mal wieder nachzufragen, was denn junge Menschen heutzutage machen. Früher war das auch eher geradlinig und heutzutage gibt es eine Vielfalt von Studienfächern, von möglichen Karrierepfaden und so weiter. Als ich mich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt habe, die letzten 4 Jahre, habe ich mal angefangen, so eine Datei zu führen mit 9 Stellen, die es einfach noch nicht gab, weil diese Technologie noch neu ist und die Welt ändert sich so stark. Ich habe mal gelesen, das World Economic Forum hat so einen Bericht rausgebracht, dass bis 2030 50% der Stellen, die es dann gibt, also wie man arbeiten kann, die gibt es heutzutage noch gar nicht. 50%. Das heißt, wir sind in einer Welt, die sich permanent ändert, wo du nicht sagen kannst, ach, ich mache einfach was, sondern es verändert sich dauernd. Anyway, vor einem Sommer war ich unterwegs. Ich, als Berater bin ich dann oft bei Firmen gewesen und ich hatte mit so einer Firma was gemacht, das mich in ganz Deutschland rumgebracht hat. In dem Juli, August haben wir Großgruppenworkshops gemacht in deutschen Städten und ich bin ziemlich rumgekommen. Es hat sich angefühlt wie so eine kleine Bandtour. Man schlägt in verschiedenen Städten auf, macht da seine Workshops. Ich kann empfehlen von den Städten, die ich gesehen habe, Erfurt ist richtig schön, so, das hatte ich gar nicht auf dem Radar. Bremen ist cool und auch Detmold, Ort habe ich so dem Ruhrpott zugeordnet, aber ist echt ein Schmuckstückchen. Also wenn ihr noch Reisetipps braucht, das sind die 3, die ich mitgeben würde. Bin ja hier auch für die kulturelle Bildung zuständig, da habe ich jetzt meinen Teil getan. Auf jeden Fall saß ich dann in einem dieser Workshop-Raum und habe mit einer geredet, die da so ein Praktikum macht, sie hat nebenher studiert. Und ich habe sie gefragt, Maren, was studierst du denn? Und sie hat gesagt, ich studiere Klimapsychologie. Ich selber habe Psychologie studiert, bin 2004 oder 2005 fertig geworden. Weiß das nicht mehr so genau, es war halt das späte Mittelalter. Und Da gab es verschiedene psychologische Disziplinen, da gab es auch eine neue, die kam, die hieß damals positive Psychologie. Aber von Klima und Psychologie hatte ich noch nie was gehört. Da habe ich sie gefragt, Maren, was ist das eigentlich, Klima und Psychologie? Dann sagt sie, naja, das ist damit, wie geht der Mensch um mit den Folgen des Klimawandels, mit der Ängstlichkeit, die daherkommt, nach innen, jeder für sich. Wie finde ich da quasi diese existenzielle Angst, die vor allem auf vielen jungen Menschen liegt? Aber auch, wie gehe ich um mit Klima-Deniers, also Leugnern oder diesen ganzen Medien und diesen ganzen der psychologischen Seite dieses ganzen Dings? Da dachte ich, aller hopp, habe ich was Neues gelernt, das kannte ich noch nicht. Aber mich hat es beschäftigt, wie sie dieses Thema umgetrieben hat und anscheinend die Welt, weil man studiert das, man findet da akademische Lösungen und später irgendwelche Jobs, die versuchen zu helfen, uns zu helfen, mit dem Klimawandel umzugehen. Und da ist mir aufgefallen, nochmal neu, wie stark eigentlich unsere Welt im Wanken ist. Klima ist fast so ein bisschen in die zweite Klasse gerutscht dieser Tage. Anhand von Trump und Kriegen vor unserer Haustür und so weiter ist Klima nicht mehr so das Thema, wie es vielleicht vor 4 Jahren war. Aber es ist natürlich ein Thema. Das letzte Mal, wo ich gecheckt habe, hat sich nichts gebessert. Klar, der Bodensee hat mal Hochwasser, mal Niedrigwasser, so, das gibt's immer. Aber so diese Klimawandelgeschichte, wenn man die ernst nimmt, dann ist die sicherlich noch da. Und viele Menschen beschäftigt sich das, vor allem je jünger man ist, weil man muss das länger aushalten und hat dann irgendwann auch Kinder, die das aushalten müssen. Und die Frage ist, wie kommen wir denn damit klar? Und das möchte ich ein bisschen vorne anstellen für diese Predigt, dass in unserer Welt erstaunlich viele Kräfte sind, die uns manchmal Angst machen. Das Klima kann uns beschäftigen. Wenn es dann immer ein Thema ist, dann blendet man es manchmal vielleicht auch so ein bisschen aus. Ich habe die neueren Themen schon gesagt. Wir haben eine Regierung jetzt in den USA, wo viele hier den Kopf schütteln und sich fragen, ist das nochmal nachvollziehbar? Aber es hat Auswirkungen auf uns. Ne? Wenn die Aktienmärkte abschmieren wie Anfang der Woche, sie haben dann, glaube ich, einen kleinen Rebound gemacht. Aber das hat für viele von uns direkte Auswirkungen im Geschäftlichen. Wir müssen mehr arbeiten, wir müssen umplanen. Wir haben vielleicht nicht so viele Jobs, die da sind. Also es beschäftigt uns. Und dann haben wir einen Krieg, der immer noch da ist und der vor unserer Haustür ist. Ich dachte eigentlich so Anfang 2010 in Europa, wir sind durch mit Kriegen. Und schon 2014 hat es gerumpelt. Und jetzt eigentlich seit 2-3 Jahren ist direkt in Europa Stress angesagt. Und es gibt Szenarien, die sagen, vielleicht breitet sich das aus. Irgendwie kriegen wir die Kuh da nicht richtig vom Eis. Und nicht nur dort, wenn man in die Welt schaut. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viele Kriege es aktuell gibt. Gleichzeitig sind 42. Aktuell gibt es 42 Krisenherde und Konflikte. Der Ukraine-Krieg ist der größte, aber es scheppert überall. Und das ist ein historisches Hoch. Dabei dachte ich doch eigentlich, wir sind gebildet, so ein bisschen aufgeklärt und müssen nicht mehr mit Waffen uns bekämpfen. Aber scheinbar nicht. Unsere Welt ist im Wanken. Und gleichzeitig eine meiner, sag ich mal, Herausforderungen dieser neuen Rolle, ich war ja noch nie bezahlter Pastor, ich war immer so Ehrenamtspastor und Gemeindeleiter. Jetzt bin ich hier und ich kriege viel mit, auch in unserer Gemeinde, wie persönliche Welten wanken. Von Krebsdiagnosen über Verlust, über Entzweiung, die sich nicht leicht lösen lässt. Es gibt viele Schicksalsschläge, die uns immer wieder treffen. Ich gebe zu, es ist ein bisschen Depri für eine Sonntagspredigt. Aber da müssen wir jetzt kurz durch, um die Lösung zu finden. Und ich möchte euch mitbringen den Psalm, der eigentlich zu Palmsonntag sehr gut passt, nämlich ist der Psalm 2. Und ich lese euch mal vor, was es da heißt. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Also der Psalm 2 für Palmsonntag ist ein Gedicht, ein Lied, eine innerliche Reise zu Gott. Und sie beschreibt, hey, die Welt wackelt. Warum sind die Nationen in Aufruhr? Also es ist nicht schön friedlich wie ein See, der ohne Sturm oder so nur einfach da liegt und alles ist glatt, sondern sind Wellen überall. Und die Nationen, hier sind gemeint sicherlich die Nationen um das historische Israel rum, aber die sind Aufruhr. Da gibt's Stress, da gibt's Herausforderungen. Da werden Pläne geschmiedet und die werden vor allem geschmiedet gegen Gottes Auserwählten, nämlich gegen Israel. Irgendwie sind sie zum Scheitern verurteilt, das hält sie aber nicht davon ab, trotzdem Pläne zu schmieden. Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn sogar und gegen den König, den er gesalbt hat. Das ist natürlich das Erleben des Volks Israel von damals bis heute, dass sie Zielscheibe sind, was besonders bitter ist, weil sie das auserwählte Volk Gottes sind. Ja? Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, du bist auserwählt in der Gemeinde, was ganz Wichtiges zu machen und durch dich passiert hier mega, mega Segen, dann würdest du davon ausgehen, dass du vielleicht die eine oder andere Herausforderung hast, aber dass dann alle anderen Gemeindemitglieder gegen dich sind, ist nicht Teil der Erwartung. Aber so war es. Sie waren das auserwählte Volk, Gott wollte sich durch das und will sich durch das Volk Israel zeigen und sie sind die Zielscheibe der Nationen, historisch und auch aktuell, immer wieder. Wenn du im Mittleren Osten unterwegs bist, war in Jordanien ein bisschen, Israel ist ein brutales Reizthema, du musst aufpassen, mit wem du da redest. Ich habe ein paar muslimische Freunde, ich habe sogar christliche Freunde, die aber in der arabischen Welt leben und Israel ist irgendwie schwierig in der Hinsicht. Also, das Ganze erinnert an unsere Welt. Die Nation ist in Aufruhr, die Welt wackelt. Und das kennen wir alle. Und hier wird das besungen. Und dann geht es aber weiter, nämlich in den Versen 4 bis 7. Und ich überspringe einzelne Worte. Doch der im Himmel thront lacht, der Herr spottet über sie. Thomas hat kürzlich versucht, Jesus durch einen Witz zum Lachen zu bringen. Er hat das letzte Woche in der Abschiedspredigt gesagt, sein Joghurtwitz. Ich fand, der war so auf dem Weg dahin, Gott zum Lachen zu bringen. Aber weißt du, was Gott wirklich zum Lachen bringt, ist, wenn du ihm Pläne erzählst. Erzähl Gott deine Pläne, dann lacht er drüber und sagt, schön gedacht, aber ich habe vielleicht noch was anderes. Und hier lacht er über die Pläne der Nationen und er spottet sie aus. Also er lacht nicht nur so, sondern er sagt, was die sich da denken. Also diese Aufruhr ist für Gott kein Problem. Und er hat eine Lösung und die sieht folgendermaßen aus. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Also er hat einen König eingesetzt, König David oder verschiedene andere Könige. Und durch diesen sagt Gott, ich zeige euch mal, wie der Weg ist. Ich zeige euch, wie diese Geschichte aufgelöst wird. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich gebe dir alle Nationen zu Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Also die Lösung Gottes ist, dass er seinen Sohn gibt und das alles da drin zusammengefasst. Die Enden der Erde werden dein Erbe sein. Also es wird alles dahin zusammenfließen. Es zahlt alles auf eine Kasse ein und die geht auf. Und diese Stelle ist deswegen für Palmsonntag oder für die Osterwoche so besonders, weil Paulus das später benutzt. Er sagt, im Alten Testament steht schon, dass Gott seinen Sohn einsetzt. Das ist ja ein Argument quasi, wo Leute sich mit dem Christentum schwer tun, diese Dreieinigkeitsgeschichte. Wo kommt eigentlich der Sohn vor? Ist er Gott? Ist er nur gezeugt? Ist er ein Mensch? Ist er ein Vorbild? Und hier heißt es, Gott sendet seinen Sohn und durch seinen Sohn macht er das alles klar. Und mit Palmsonntag feiern wir diese Woche, wo dieses Zu-Gott-Kommen stattgefunden hat. Palmsonntag heißt es deswegen, weil Jesus in der Woche vor seiner Kreuzigung ist er nach Jerusalem gezogen. Jerusalem ist so ein bisschen auf dem Hochplateau. Hier in der Gegend würdest du Heiligenberg sehen. So, da ist was, das strahlt ein bisschen und dann gehst du da hoch. Und während er hochgegangen ist, haben die Leute Palmzweige genommen und haben gesagt, Hosanna, gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn. Warum waren die so heiß drauf? Weil sie Psalm 2 erlebt haben. Sie haben immer wieder erlebt, wie sie auf die Mütze bekommen haben, wie alle gegen sie waren. Und sie haben immer wieder gesungen, irgendwann wird der Sohn kommen und er wird es zusammenführen. Diese Messias-Erwartung war ultra stark. Die haben immer darauf gewartet, wo kommt der Messias. Und als er dann sich angekündigt hat, da haben sie gesagt, oh, jetzt ist es soweit. Jetzt passiert Erlösung. Jetzt kommt er. Und übernimmt das Zepter und führt alles zusammen, genauso wie es sein muss. Er beendet die Kriege, er beendet die Krankheiten, er beendet das ganze Schlamassel, das uns oft so bedrückt. Und er macht das. Man muss aber wissen, dass Jesus nicht der einzigste Messias-Anwärter war. Das habe ich früher nicht so gelesen, weil es in der Bibel kaum vorkommt. Aber wenn du dich historisch damit beschäftigst, gab immer wieder Typen, die gemerkt haben, Israel wartet auf den Messias und dann Leute, die mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein gesegnet waren, haben dann ab und zu gedacht, hey, ich bin's, ich bin jetzt mal Messias. Und haben dann zum Teil Kriege angefangen. Simon Ben Kosiba war einer, der 150 Jahre vor Christus war. Und er hat angefangen zu sagen, er ist der Messias. Und für 3 Jahre sind Leute ihm gefolgt. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben sich militärisch ausgebildet, so wie das gehört. Sie haben Schwerter gezückt, sie haben eine Armee aufgestellt und sie wollten dieses Psalm 2 durchführen. Und Simon ben Kosiba war der Anführer und alle haben gesagt, er ist der Messias. Und dann ist er in einen Krieg gezogen und wurde umgebracht und war weg. Da haben sie sich gedacht, ha, war er doch nicht der Messias. Messiaser verlieren nicht. Messiaser gewinnen und die lösen das Ganze. Deswegen, als Jesus kam, war er nicht der Erste, nicht der Letzte. Die Leute waren etwas vorbereitet. Das gab es zwar nicht jede Woche, aber über die Jahrhunderte immer mal wieder. Und er kam und er ist einmarschiert. Wisst ihr, zu wem anders Palmzweige niedergelegt wurden? Zu militärischen Herrschern. Wenn zum Beispiel Kaiser Augustus kam, dann kam der wahrscheinlich auf Ross und Wagen oder wurde getragen. Und dann haben sie gesagt, Heil Cäsar. Ja, du bist der Herrscher und sie haben Palmzweige niedergelegt, um ihm ein würdiges Ankommen zu erlauben. Oder wenn die Armee irgendwelche Kriege geführt hat, dann sind sie gekommen mit Trompeten und Posaunen. Vielleicht, je nachdem, wo sie gekämpft haben, sind sie auf dem Elefanten geritten und sie haben gesagt, yay, unsere Armee, die hat gewonnen, und so wurden sie eingefügt. Das heißt, diese Palmzweige, das war so eine soziale Ansage, da passiert was. Ja? In unserem Land haben wir ja auch die eine oder andere Frage, und so wie ich höre, soll es jetzt vielleicht bald eine Regierung geben. Ich weiß nicht, ob die Heilserwartung an Friedrich Merz sehr hoch ist, ich denke eher nicht, aber würde er so messiasmäßige Dinge machen und würde dann quasi einziehen und die Leute würden sagen, oh yeah, jetzt endlich wird das ganze Land aufgeräumt und unsere Probleme werden gelöst. Und nehmen wir mal an, Friedrich Merz würde das tatsächlich auf sich nehmen und aus irgendeinem Grund wäre der Regierungsantritt in der Autostadt Stuttgart und er würde einfahren und die Leute würden Posaunen und Trompeten draußen stehen, aber er würde kommen, nicht mit einem Mercedes, nicht mit einem Maybach, sondern mit einem Fiat Panda. Ohne Lackierung. Mit 4 unterschiedlichen Reifen. Hallo Volk. Hosanna, der kommt im Namen des Herrn. Jesus kommt von Anfang an quasi mit einer Provokation da rein und sagt, hey, ich habe einen anderen Plan für euch. Ich komme und ich bin der Messias, aber Leute, es läuft ein bisschen anders als bei den ganzen anderen Typen. Die kommen mit Schwertern und Scharen, die erzwingen den Gehorsam, ich lade ihn ein. Ich komme mit meinem Fiat Panda und mache das Ding klar. Und das ist, was mein theologischer Mentor N.T. Wright sagt. Die Welt kommt nicht mit einem Jesus umgehen, der aus dem Grab herauskommt, der Gottes neue Schöpfung mitten in der alten startet. Was Gott wirklich gebracht hat, ist diese Ordnung der Nationen und sein Reich in dieser Welt zu starten. Psalm 2, unsere Welt ist im Wanken, Gott setzt seinen Sohn ein und das ganze Ding geht auf. Nur, die Welt wackelt ja immer noch. Deine Welt, unsere Welt, alles, was ich gesagt habe, ist nach Christus passiert. Wir haben Krankheiten. Wie geht es denn? Wie kann das Reich Gottes angebrochen sein und noch nicht vollendet? Wie geht das Ganze? Ist es wirklich wahr, dass er der Sohn ist, der alles zusammenführt, oder ist nur eine Teillösung? Und mit dieser Idee, dass es kommt und immer noch kommt, also noch nicht vollendet ist, mit dem kämpfen ganz viele Leute heute noch. Eine große Frage gegenüber das Christentum ist, warum lässt Gott Leid zu? Warum, wenn er seine Lösung bringt, ist es immer noch so ab und zu auseinanderfallend oder unfair, das Leben und das, ja, die Welt? Aber er bringt seinen Sohn und er macht das, was im Psalm 2 passiert. Er bringt sein Reich mitten in unsere Welt. Und diese versetzte Zeitachse und die Art, wie er es bringt, das verwirrt uns. Nehmen wir mal an, wir sind in 1850 in diesem Dorf in der Schweiz und da sind die Wagner und die Zimmermänner und so weiter. Und dann heißt es, ihr müsst in die Regierungshauptstadt kommen, ansonsten gibt es einen Krieg und ihr müsst dann mitmachen. Und die denken sich, oh bange, das wollen wir gar nicht, da müssen wir wohl hingehen. Auf einmal kommt ein Reiter und aus seiner Tasche zieht er ein Google Pixel 7 und sagt so, hier, sprich mit dem Herrscher über WhatsApp. Und er sagt, WhatsApp? Was gibst du mir da? Ich gebe dir ein Instrument aus der Zukunft und du kannst mit ihm auf eine Art reden, die du gar nicht kennst, aber es funktioniert. Bin noch in der Zeit. Und dann geht er auf WhatsApp und redet mit dem und das, was passieren soll, passiert. Aber er ist immer noch in seiner Welt. Und irgendwie ist das, was an Ostern passiert ist, Gott kommt aus der Zukunft zu uns und spricht mit uns auf eine Art, die wir nicht erwartet haben. Und löst die Dinge auf eine Art, die wir nicht erwartet haben. Ich gehe weiter in dem Psalm 2. Diene dem Herrn mit Furcht und Zittern. Freut euch mit Zittern. Küsst seinen Sohn, dass er nicht zürne. Wohl alle, die auf ihn vertrauen. Was im Psalm 2 passiert, ist nicht eine globale Herrschaft von Gott, sondern eine, die durch Jesus passiert. Und die Lösung ist, dass der Sohn für uns persönlich kommt und dass wir mit ihm in Beziehung stehen können. Dass wir uns leiten lassen können von ihm in seinem Reich. Und dieser Ausdruck küsst die Füße des Sohns, küsst den Sohn. Das ist eigentlich das Wort für Anbetung. Im Alten Testament, das Wort für Anbetung heißt proskuneo. Proskuneo. Das ist ein altes Wort. Und was das heißt, niederfallen und die Füße küssen. Anbetung heißt Folgendes. Ich küsse die Füße von ihm. Und das ist die Einladung, das im Palmsonntag passiert. Jesus kommt, er kommt in unsere Mitte, er kommt als Lösung für unsere Herausforderungen. Und unsere Einladung ist, zu ihm zu gehen und so innig wie möglich mit ihm zu werden. Nicht aus einer Distanz und skeptisch drauf zu schauen, nicht nur Lehren rauszuziehen, sondern mit ihm zu leben als den König, den Gott eingesetzt hat. Und du kannst es machen, du kannst seine Füße küssen, ob du dich religiös fühlst oder nicht. Ob du gerade Sünde in deinem Leben hast oder nicht. Ob deine Woche gerade gut läuft oder nicht. Ob du dich würdig fühlst oder nicht. Du kannst kommen und seine Füße küssen. Und das ist die Einladung, die passiert. Und es ist die Verheißung, dass Gott zu uns kommen will. Miroslav Volf, ein Theologe, der im Moment unter den Theologen sehr angesagt ist, sagt Folgendes. Der Zweck Gottes bei der Erschaffung der Welt ist nicht, dass die Menschen die Welt verlassen, sondern dass er die Welt zu seiner Heimat macht. Gott hat die Welt geschaffen, nicht damit wir hier eine Weile leben und dass wir dann in Wolkenkuckucksheim ein Zelt aufschlagen und ein Zimmer bekommen, sondern er wollte in diese Welt kommen. Am Anfang der Schöpfung schafft Gott den Menschen 6 Tage Schöpfung, am 7. Tag ist gut und dann genießen die das zusammen. Und in 1. Mose heißt es, in der Kühle des Abends kam Gott vorbei und redete mit den Menschen, hat Tee getrunken. Oder vielleicht hat er sogar einen Riesling dabei gehabt. Hat gesagt, es interessiert mich, Mensch, was du machst. Ich will vorbeikommen, ich will bei dir wohnen. Im Alten Testament waren die Höhepunkte des Alten Testaments immer wieder, wenn Gott zu den Menschen kam, in der Stiftshütte, in der Bundeslade, wenn seine Gegenwart kam und die Menschen berührt hat. Dann haben sie gesagt, genau so soll es sein. Gott ist bei den Menschen. Und am Ende, in der Offenbarung, wenn alles zusammengefasst wird, dann heißt es, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie selbst werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott kommt zu uns. Und das ist ein ganz großer Teil unseres Evangeliums, dass Gott zu uns kommt. Dass er den Weg auf sich nimmt, um uns zu begegnen. Palmsonntag ist die Einladung, dass das passiert ist, dass er in unsere Mitte gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist. Und das feiern wir dann in der Karwoche. Wir haben hier übrigens ein bisschen ein neu gestaltetes Kreuz, wenn euch das schon aufgefallen ist. Es ist ein bisschen dreckiger geworden, ein bisschen osterlicher. Und hinten dran sind verschiedene Kunstwerke mit QR-Codes. Da haben Leute aus unserer Gemeinde erzählt, was das Kreuz für sie bedeutet, was für einen Unterschied es gemacht hat. Also seid ihr eingeladen, zu hören, was persönliche Wege sind, die Menschen haben mit diesem Kreuz und mit dieser Woche. Palmsonntag ist die Einladung, dass Gott zu uns kommt auf eine andere Art, als wir gedacht haben. Ich möchte euch 3 Gaben mitgeben, die ich denke, dass Palmsonntag uns gibt. Das erste ist, die Hilfe kommt von außen. Sie kommt oft außerhalb unseres Radars. Weißt du, diese Fiat Panda Nummer, das ist nicht nur schön und cute, sondern es ist eine Erinnerung, dass wir oft Gott vielleicht verpassen, wenn wir nicht genau hinschauen. Wenn wir zu starke Boxen haben, wie es sein soll. Wenn wir ihm unsere Pläne vorlegen und sagen, Gott, so soll es sein. Ich möchte euch eine verwandte Geschichte erzählen, um das nochmal deutlich zu machen. Ich habe 15 Jahre Gemeinde geleitet als Ehrenamtler. Und wenn eine Gemeinde größer wird, dann gibt es alle möglichen Persönlichkeiten in der Gemeinde. Die sind zwar schon auch mit einer kleinen Gemeinde da, aber die werden ausgeprägter, wenn mehr Leute da sind. Und ab und zu gibt es mal Dinge, die man unterschiedlich sieht. Ist so normal, man redet, man findet sich, man lässt los, was auch immer so. Aber es gibt immer mal wieder Leute, die haben mich genervt. So, ich versuche nicht genervt zu sein, aber ab und zu geht es halt nicht so. Ich meine, ihr kennt das alle, so dieser Moment, wo man sich aneinander vorbeiredet, aneinander vorbeilebt. Und zwar eine Person, die hat mich über Jahre lang immer wieder genervt. Leider war sie in unserem inneren Kreis, sodass ich dem nicht so aus dem Weg gehen konnte. Wir haben viel einfach dann gelassen und quasi im Unterschwelligen. Aber dann gab es so eine Situation, wo Dinge ein bisschen eskaliert sind über ein paar Monate. Und es hat mich richtig geärgert so. Wahrscheinlich, wenn ich ein besserer Mensch wäre, würde es mich nicht so ärgern, aber es hat mich geärgert. So. Dann bin ich in Urlaub gefahren und Urlaub war für mich dann immer so ein bisschen der Moment, wo ich diese Dinge aufarbeiten konnte, weil ich Zeit hatte. Während einem Job und so habe ich das immer so ein bisschen verdrängt. Und dann war ich da, wir waren mit der Familie in Abu Dhabi, Mittleren Osten, und waren bei Freunden eingeladen, die hatten so ein Compound. Die im Mittleren Osten leben, die oft in so einem Häuser neben Häusern, da ist ein Zaun außenrum. Da waren wir und in diesem Compound gab es ein Schwimmbad, weil das ja heiß, und dann konnten wir da immer uns abkühlen. Und ich bin dann morgens früh raus, habe ein bisschen gebetet und bin dann schwimmen gegangen. Damals war Schwimmen so mein Game. Aber irgendwie der Swimmingpool war nur so 7,5 Meter lang, da konnte man kaum schwimmen, muss man dauernd rumdrehen, das hat dann nicht funktioniert. Dann saß ich da an der Seite am Wasser und habe über diese Situation nachgedacht. Und ich will ein guter Mensch sein, ich will Jesus ernst nehmen, also habe ich über die Bergpredigt nachgedacht, über das Vergeben, und habe gesagt, ich vergebe und ist überhaupt kein Problem, ich mache das schon. Aber ich habe gemerkt, mich packt's. Und in meinem Kopf habe ich immer auch gedacht, was er falsch gemacht hat oder warum er so unversöhnlich ist und dieses und jenes. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, hilf mir. Du musst sie nicht zerbrechen und so, aber einfach ein bisschen helfen wäre schön, damit die Situation sich löst oder so, aber irgendwie was Cooles. Und dann spricht Gott zu meinem Herz, ich bin auf der Seite der Feinde. Ich so, was? Habe ich mich verhört? Wo steht das? Kann gar nicht sein. Was ist, wenn ich immer bei den Außenseitern bin und nicht bei dir? Ich so, aber du hast doch gesagt, du bist bei mir. Ja, schon, aber was ist, wenn Gott auch sich materialisiert auf oder präsent ist bei denen, die wir nicht so auf dem Radar haben? Leute, die wir Feinde nehmen, Ausländer, Leute, die für uns Kulisse sind in unserem Leben, die wir vielleicht gar nicht so gerne sehen. Was ist, wenn Gott dort ist? In Matthäus 25 heißt es, weißt, ich war arm, ich war hungrig, ich war nackt, ich war im Gefängnis. Ihr habt mich besucht, ihr habt mich besucht. Wenn wir diese Szenarien wahrnehmen, dann erleben wir oft, wie Gott da ist. Gott kommt von außen, nicht nur in dem, was wir uns bauen und wie wir es erwarten. Er ist bei den Leuten im Gefängnis. Das sind nicht alles noble Leute oder Leute, die einen vorbildlichen Charakter haben, sondern ganz normale Leute. Und da ist er. Unsere Hilfe kommt von außen auf eine Art, wie wir es oft nicht wahrnehmen. Und da dürfen wir uns drauf einlassen. Das Zweite ist, seine Gegenwart kommt. Was er am Anfang der Bibel gemacht hat, was er in der Stiftshütte gemacht hat, das kann er jetzt für uns jeden Sonntag tun und auch jeden Dienstag. Seine Gegenwart kommt. Wir dürfen seine Füße küssen, wir dürfen zu ihm kommen. Und das ist quasi die verheißene Superkraft vom Palmsonntag, nämlich nicht, dass alles gelöst wird und wir keine Fragen mehr haben, sondern die Welt wackelt weiter, aber wir dürfen zu ihm kommen und bei ihm unsere Zuflucht finden und unseren Schutz. Er führt uns durch, selbst wenn ab und zu mal was nicht ganz so ist, wie es sein soll. Seine Gegenwart kommt, wir dürfen das spüren in unserem Herzen und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Ich habe mich mit 17 habe ich meinen Weg zu Gott gefunden. Ich war als Junge immer wieder interessiert, bin in einer Mennonitengemeinde aufgewachsen. Das war so ein bisschen alternativ zum sonstigen Programm. Fand die Idee von Gott immer cool, aber habe nie so den Zugang gefunden. Ich habe mich dann immer wieder für Gott besonders interessiert, wenn ich irgendwie gefährliche Trips hatte. Ich hatte so ein bisschen Flugangst. Und bevor ich geflogen bin, habe ich 1-2 Nächte vorher nicht geschlafen, schon als Junge, als 10-Jähriger. Und habe gesagt, Gott, vergib mir bitte alle Sünden, weil das Flugzeug stürzt bestimmt ab. Und dann will ich bei dir sein. Oder Fahrten nach England. Mein Vater ist Engländer. Wir sind oft mit diesem Hovercraft darüber gefahren oder mit irgendwelchen Fähren. Das war für mich als Landratte irgendwie ganz, ganz gefährlich. Und da habe ich auch immer Sünden bekannt, habe mich für Gott interessiert. Wenn es jetzt klappt, wenn wir ankommen, dann lebe ich auch mit dir so. Also mein kindlicher Glaube. Geprägt von vielleicht Strafen Gott. Und dann mit 17 habe ich erlebt, wie Gottes Gegenwart zu mir kam, in Anbetungszeiten. Ich weiß noch, wir waren auf dem Thomashof bei Karlsruhe, so eine mennonitische Hochburg. Waren wir für eine Silvesterfreizeit. Damals war ich 14, 15 Jahre alt, war gerade auf der Selbstsuche, Sport gemacht, habe in Bands gespielt, habe mich eigentlich gar nicht mehr so für Gott interessiert. Und dann haben wir zu Silvesterabend eine Anbetungszeit gemacht. Und in dieser Anbetungszeit haben halbtalentierte Musiker das Lied More Love, More Power gespielt. More love, more power, more of you in my life. Und ich habe gemerkt, wie mir eiskalt den Rücken runterläuft und die Arme. Und ich dachte, mich schaut jetzt gerade jemand an. Seine Gegenwart war da und hat mich berührt. Und ich dachte, wow, das ist cool. Habe ich versucht, das öfter zu erleben, habe sie oder da erlebt, dann wieder ein, zwei Jahre nicht. Und dann war ich in Dänemark mit 17 auf einer Freizeit. Und da hatten wir eine Anbetungszeit. Und dann hat mein Kollege Erich die Gitarre rausgeholt. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Und ich hatte Tränen in den Augen. Es hat mich einfach berührt. Und ich war gar nicht mehr auf dem religiösen Trip, aber seine Gegenwart ist gekommen. Und ich darf uns einladen, zu kommen und seine Füße zu küssen. Nicht nur Lieder zu singen, nicht nur einen guten Gottesdienst zu haben, sondern ihm zu begegnen. Seine Gegenwart ist da. Er will bei uns wohnen, er will bei dir wohnen, er will dein täglicher Begleiter sein. Und das Letzte ist, er lädt uns ein, ein neues Lied zu singen. Das Problem der Juden, der Israeliten und vielen von uns ist, dass wir eine Idee haben, wir haben einen Plan, wie unser Leben zu laufen hat. Und wenn wir dann gläubig sind, wenn wir Christen sind oder so, dann denken wir oft, ja, jetzt habe ich ja Gott, der kann alles. Gott, hier ist mein Plan. Macht, dass der sich in mich verliebt, macht, dass ich mehr Geld verdiene, macht, dass es nicht so anstrengend ist hier und da. Gott, hier ist mein Plan. Und Jesus nimmt es und sagt, schöner Plan, ich habe einen besseren. Es ist wie, als kommst du mit deinen Noten und sagst so, Jesus, warum singst du nicht dieses Lebenslied für mich? Es wäre doch so schön, du und ich, wir könnten durchstarten. So, mein Plan, ich mag meinen Plan, lass uns so machen. Dann sagt Jesus, gib mir mal das Notenblatt. Interessant. Hier ist mein Lied. Hast du Lust mitzusingen? Hast du Lust mit dabei zu sein? Für eine ganz neue Art von Musik, für was noch nie jemand gehört hat, lass uns das machen. Und in den Bildchen hat mein wieder inspiriert von N.T. Wright, was erwarten wir? Erwarten wir Jesus, der unser Performer ist, der für uns quasi professionell unseren Plan umsetzt? Oder vertrauen wir, dass er der Komponist ist von einer ganz neuen Melodie, von einer ganz neuen Welt? Und das ist, was am Palmsonntag eingeleitet wurde, angedeutet schon durch dieses komische Einziehen und dann durch den Weg, den er gemacht hat ans Kreuz. Und damit hat er erfüllt, was hunderte und tausende Jahre vorher vorhergesagt war, nämlich, dass er einen Plan hat und dass er das aufgeht. Und das ist auch noch heute die Botschaft. Und manchmal, wenn wir vielleicht frustriert werden mit Gott, mit dem Leben, werden wir deswegen frustriert, weil wir diesen Plan, Gottes Plan aus dem Blick verloren haben. Vielleicht vertrauen wir zu sehr, hier sind meine Ziele, hier will ich hin, so will ich es machen. Dabei steht er die ganze Zeit da und flüstert und sagt so, komm zu mir und küss meine Füße. Dien mir und lass dich auf mein Lied ein. Wenn wir schon von Liedern reden, da wollen wir jetzt gleich hingehen. Ich würde uns einladen, aufzustehen zum Gebet, um die Predigt abzuschließen. Jesus, wir danken dir für deinen Weg. Wir danken dir, dass du gekommen bist in unsere Welt, dass du uns den Vater gezeigt hast, dass du dein Leben geführt hast und dass du dann den Weg ans Kreuz gegangen bist, für uns und für alle Welt. Jesus, wir danken dir, dass mit dir Heil in die Welt gebrochen ist, dass du es gut machst und dass du einen Blick hast wie sonst niemand. Und nicht nur bist du ein distanzierter Gott oder ein historischer Gott, sondern du bist heute hier. Wir wollen dir die Füße küssen als unseren König. Wir wollen uns von dir leiten lassen in eine Welt, die wir nie geahnt hätten. Gott, danke, dass du alle Dinge gut machst, dass du alle Dinge neu machst. Wir beten, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns deine Liebe neu offenbarst und dass du uns überrascht, was du vor uns vorbereitet hast. Gott, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Vielleicht lass mal einen kurzen Moment und du kannst dein eigenes Gebet zu Gott sprechen, was dir gerade wichtig ist in deinem Herzen. Danke, dass du uns hörst, Gott, und dass deine Liebe unbändig ist, unaufhaltsam. Lass uns in der Haltung jetzt in die Anbetung gehen. Wer für sich beten lassen will, hinten sind die grünen Schals beim Büchertisch. Wenn du was hast, was dich beschäftigt, geh gerne dahin. Lass uns anbeten.